Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirtschaftswandern mit Hannes Böhm und mir, Christine Lang. Wir freuen uns über eine neue Folge. Ich freue mich über eine neue Folge mit dir, Hannes.
Ja, ich mich auch. Hallo an alle.
Und ihr könnt uns wie immer gerne Feedback schreiben. Wir wollten nochmal auf unsere Mailadresse hinweisen, wirtschaftswundern@web.de. Schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge, positive oder negative Rückmeldungen aller Art habt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt und abonniert bei Spotify, iTunes, wo auch immer. Überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr auch uns hören und folgen.
Genau, aber dann gleich zum Thema heute. Über was wollen wir reden? Die USA hat unter Präsident Biden bereits ein erstes Konjunkturpaket beschlossen und ein zweites ist in Arbeit. Und wenn man sich auch in Deutschland ein bisschen zurückerinnert, im Juni 2020, jetzt schon fast ein Jahr her, hat auch Deutschland ein historisch großes Konjunkturpaket verabschiedet.
Der Wumms.
Der Wumms, genau, so hieß er damals.
Genau, Olaf Scholz hat damals mit Wumms angekündigt, die Mehrwertsteuer zu senken, Kinderbonus zu zahlen, vieles weitere, was die Wirtschaft ankurbeln sollte. Und ja, die Stimmen mehren sich, ob es jetzt ein zweites Konjunkturpaket geben soll. Und deswegen dachten wir, wäre das mal ein guter Zeitpunkt, kurz innezuhalten, zu reflektieren, was wurde da eigentlich damals beschlossen, ohne jetzt genau auf die Maßnahmen einzugehen, sondern tatsächlich mehr mit dem Blick der zweiten großen Krise, der Klimakrise. Und der Frage, wie ökologisch waren eigentlich die Konjunkturpakete, die so bisher beschlossen wurden? Und was für ein Bild von Ökonomie steckte dahinter? Warum spricht man überhaupt Konjunkturpakete? Warum braucht man die eigentlich?
Ja, konkret wollen wir euch vier ökonomische Denkschulen vorstellen und was deren Haltung zum Thema Konjunkturpakete ist. Und da werden wir sehen, dass es auch innerhalb der Volkswirtschaftslehre eine sehr große Bandbreite an Sichtweisen gibt, ja, wie Konjunkturpakete überhaupt wirken, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll sie sind. Genauso, dass es neben dieser ökonomischen Analyse darum gehen soll, warum werden Konjunkturpakete gemacht und wird das Möglichkeitsfenster Corona sozusagen genutzt zu einer ökologischen Transformation durch ökologische Konjunkturpakete.
Wir wissen, die Klimakrise wird wesentlich gravierender sein als die Pandemie jetzt. Und wenn man jetzt die nächste Bundesregierung, sei es immer, ist die letzte Bundesregierung, die noch das 1,5-Grad-Ziel einhalten kann. Und genauso sind natürlich jetzt die Investitionen, die staatlich getätigt werden, die noch sozusagen das Ruder rumreißen können und eine tatsächliche Transformation einleiten können. Und wir wollen ja schauen, ob das getan wurde oder nicht.
Genau, was ist eigentlich ein Konjunkturpaket oder warum braucht man sowas? Vielleicht nochmal zur Erinnerung, letztes Jahr im Juni 2020 steckte die Welt natürlich wie heute noch in einer massiven gesundheitlichen Krise. Gleichzeitig war es aber auch natürlich eine sehr gravierende wirtschaftliche Krise. Und daraufhin hat Deutschland das größte Konjunkturpaket beschlossen seit dem Zweiten Weltkrieg. Also es war vom Volumen her schon sehr ordentlich, was da drin war.
130 Milliarden Euro, ne?
130 Milliarden, also nicht gerade Peanuts. Und eben gefüllt mit Maßnahmen, die der Staat beschlossen hat, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln.
Letztes Jahr war da die Senkung der Mehrwertsteuer so der größte Punkt, aber auch Kinderbonus, Investitionen in Ganztagsschulen, Kitas, Wasserstoffinvestitionen, Forschung, Entlastung der Kommunen, E-Autos sollten gefördert werden. Es gab eine Ladesäulenpflicht, dass an den Tankstellen Ladesäulen für E-Autos sein müssen. Verlängerung der Unterstützungsprogramme für Unternehmen und so weiter.
Ja, also eine ganze Menge.
Und die meisten dieser Maßnahmen wirken eigentlich über den Konsum, also mit der Senkung der Mehrwertsteuer oder auch den Kaufanreizen für E-Autos, war natürlich die Hoffnung verbunden, dass mehr eingekauft wird und der Einzelhandel gestärkt wird und halt auch die großen Industrien gestärkt werden. Und andere Maßnahmen haben versucht, eher so die wirtschaftlichen Strukturen zu verändern. Ja, da spielt das E-Auto auch rein, aber auch halt die Investitionen in Wasserstoff. Also, und da sieht man so jetzt exemplarisch sozusagen an diesem deutschen Konjunkturpaket, die Logik hinter Konjunkturpaketen ist, dass in einer Krise alle möglichen anderen Sektoren, Haushalte, Unternehmen, andere Länder erheblich geschwächt sind. Und der Staat eigentlich der einzige Akteur ist, in der Krise umfangreich zu investieren, um die Wirtschaft neu anzukurbeln. Und dabei halt zum einen einfach Wirtschaftswachstum zu schaffen und zum anderen halt auch Impulse zu geben in eine veränderte infrastrukturelle Richtung, wie man an den E-Autos oder den Wasserstoffinvestitionen sieht.
Ja, was dabei wirklich wichtig zu verstehen ist, es geht wirklich darum, dass es das explizite Ziel, Wirtschaftswachstum zu schaffen oder zu erhöhen. Denn unsere Gesellschaft, so wie sie momentan eben strukturiert ist, ist tatsächlich abhängig von diesem wirtschaftlichen Wachstum. Gäbe es kein Wachstum, würden wir in Rezession leben, sprich Menschen würden weniger konsumieren, weniger arbeiten, Unternehmen weniger produzieren. Ja, dann sind beispielsweise unsere sozialen Sicherungssysteme dafür momentan nicht gefeit. Außerdem werden viele Menschen arbeitslos und werden auf Grundsicherung angewiesen. Das würde wiederum den Staat vor Probleme stellen. Also diese Abwendung von Rezession, dieses Schaffen von Wirtschaftswachstum ist das bewusste Ziel eines jeden Konjunkturprogramms.
Und da gibt es einen schönen volkswirtschaftlichen Fachbegriff, wie das versucht wird, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Der Multiplikatoreffekt. Also genau, die Idee, der Staat gibt Geld aus und mit jedem Euro, den der Staat ausgibt, wird zusätzliche Aktivität angestoßen, die dann mehr wirtschaftliche Aktivität erzeugt, als dieser ursprüngliche Euro sozusagen in Bewegung gesetzt hat. Also dass sich das Geld von selbst multipliziert darüber, dass der Staat die Wirtschaft ankurbelt. Aber es gibt verschiedene Ideen.
Ja, der Glaube, wie dieser Multiplikator jetzt konkret aussieht, ob er groß genug ist, ob er erfolgreich ist, ist wirklich ein sehr gutes Beispiel für den Pluralismus in der Volkswirtschaftslehre, denn verschiedene Denkschulen kommen hier zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Beispielsweise sagt die Neoklassik, das ist so der Mainstream in der Volkswirtschaftslehre, das, was man an den meisten Unis gelernt bekommt, die gesteht schon zu, dass der Staat die Wirtschaft in Gang setzen kann durch Konjunkturpakete, aber der Effekt ist so ein bisschen begrenzt. Beispielsweise rechnen die Leute damit, dass sich durch das Konjunkturpaket vielleicht einfach die Preise erhöhen, oder sie erwarten höhere Steuern, die irgendwann mal später erhoben werden, um für das Konjunkturpaket zu bezahlen. Sprich, es gibt verschiedene Kanäle, weshalb der Effekt des Konjunkturpakets ein bisschen verpufft. Also man kann es zwar schon machen, aber man darf jetzt auch nicht hier die Welt erwarten, dass das irgendwie die große Wende bringt.
Damit ist die Neoklassik eigentlich so ein bisschen in der Mitte, wenn man sich jetzt noch zwei andere Schulen anschaut. Die österreichische Schule, die würde sagen, nee, also ganz ehrlich, lass das mal mit den Konjunkturpaketen. Die richten nämlich eigentlich sogar mehr Schaden an, als sie bringen, weil private Marktteilnehmerinnen, wie man jetzt wieder in so einem Ökonomensprech sagen würde, also weil alle, die konsumieren, alle, die so in der Gesellschaft aktiv sind, wissen eigentlich viel besser, was zu tun ist. Und der Staat verzerrt dann nur diese Entscheidungen von den privaten Akteuren und verschwendet dadurch auch eigentlich Ressourcen. Also genau, während die Neoklassik sagt, kann man machen, wie viel es bringt, ist umstritten, sagt die österreichische Schule, nee, lasst mal lieber. Und der Keynesianismus, ist berühmt dafür, genau das zu fordern, Konjunkturpakete eigentlich als das Heilmittel, wenn man so will, zu sehen.
Das ist jetzt die dritte Meinung sozusagen. Es ist jetzt auch, glaube ich, der 75. Todestag von Keynes, der sich jetzt jährt. Daher passend dieser Einschub. Ja, und hier ist eben die Meinung, Konjunkturpakete sind wirklich extrem wichtig. Der Staat müsste das wirklich tun, um in der Krise gegenzusteuern. Und die Begründung ist, dass gerade in der Krise ja die ganzen Produktionskapazitäten brach liegen. Viele Menschen sind vielleicht arbeitslos, gehen keiner Arbeit nach. Viele Unternehmen bekommen ihre Produkte nicht abgesetzt. So, und jetzt den Leuten irgendwie durch neues Einkommen oder durch Investitionen wieder Konsum anzukurbeln und so weiter, das erzielt genau in der Krise jetzt die stärksten Effekte. Und dazu kommt noch quasi ein unbeobachteter Effekt, könnte man sagen, nämlich ein Rückgang von allgemeiner Unsicherheit, könnte man es nennen. Also man will eine positive Stimmung erzeugen, wie Scholz das ja auch mit diesem Wumms getan hat. Und so, dass selbst vielleicht ein Unternehmen, das jetzt kein Geld aus einem Konjunkturpaket bekommt, sagt, jetzt geht's hier so ab, auch wenn ich selbst nicht direkt davon profitiere, okay, jetzt investiere ich mit, jetzt ist der Wumms da, Jetzt geht es wieder vorwärts.
Ja, und welche von, also wie du gesagt hast, ne, es zeigt irgendwie so wunderbar exemplarisch, was Pluralität heißt. Und wenn jemand sagt, jemand hat wirtschaftliche Ahnung, weil er die und die Position hat, muss man halt echt immer nachfragen, ah ja, neoklassische, österreichische, post-keynesianische, keynesianische, wo stehst du denn?
Ja.
Aber wenn man sich so ein bisschen die Studien anschaut, gibt es extrem viele Schätzungen dazu, wie groß jetzt dieser Multiplikatoreffekt ist. Er ist wahrscheinlich größer Null und allerhöchstwahrscheinlich auch stärker in Krisen als zu normalen Zeiten. Aber ja, das sind extrem viele Schätzungen und gerade so Erwartungswerte und Erwartungseffekte können halt auch kaum ermittelt werden. Von daher ist, würdest du sagen, es ist so eine, eigentlich so eine Art Glaubensfrage?
Ja, ein bisschen schon. Man könnte ja sagen, hat es nicht mal jemand ausgerechnet und bestimmt, wie groß der Zielmultiplikator ist, aber ganz einfach ist es natürlich auch nicht. Das muss, kann auch nur geschätzt werden, das hängt auch wieder von Annahmen ab. Also richtig wissen tut es niemand. Ja, deswegen wollten wir nochmal in eine vierte Denkschule einsteuern, denn was diese bisherigen drei Denkschulen doch tatsächlich wiederum gemeinsam haben, ist, dass sie das Wirtschaftswachstum, das vorhin schon erwähnt wurde, ebenfalls als Ziel sich auf die Fahnen schreiben. Zwar können hier bestimmte VertreterInnen von einer Schule sagen, ja, wir brauchen vielleicht grünes Wachstum oder nennen wir es soziales Wachstum oder nachhaltiges Wachstum. So, man kann sagen, man hat ein bisschen die Wahl, welches Wachstum es sein soll, aber solange man sich für Wachstum entscheidet. Und da gibt es noch eine neue Denkschule, eine neue Bewegung, vielleicht könnte man es nennen, die davon ein bisschen wegkommen will.
Ja, im Grunde ist ja auch Konjunktur und Wachstum fast so ein Synonym, ne? Also ja. die Konjunktur wird angekündigt, also man könnte auch Wachstumspaket sagen statt Konjunkturpaket. Genau, und die wachsende Bewegung, wie du sagst, die Postwachstumsbewegung fordert halt ganz im Gegensatz, dass Politik wegkommen muss von dem Ziel des Wirtschaftswachstums, weil sie sagt, Wirtschaftswachstum kann eigentlich nicht ökologisch sein und fordert, dass alle gesellschaftlichen Bereiche so umgestellt werden, dass sie nicht mehr von Wirtschaftswachstum abhängig sind. Diese Postwachstums- oder auch Degrowth-Bewegung geht davon aus, dass Wirtschaftswachstum immer mit steigendem Ressourcenverbrauch und steigenden CO2-Emissionen einhergeht, also dass so eine absolute Entkopplung von Wachstum und Naturverbrauch, sage ich mal, nicht möglich ist und dass vor allem es nicht schnell genug möglich ist, um das 1,5-Grad-Ziel von Paris noch zu erreichen. Mhm. Und dass deswegen alles, was auf Wachstum ausgerichtet ist, eigentlich nicht, dass man, wenn man die Klimakrise ernst nimmt, eine Wirtschaft konzipieren sollte, die nicht mehr rein auf Wachstum ausgerichtet ist.
Ja, insofern geht es Postwachstum auch nicht über irgendwelche Multiplikatoreffekte und wie groß ist der jetzt in der Krise und wann nicht. Sondern es geht eher darum, die Wirtschaft umzubauen, so dass wir nur noch Aktivitäten nachgehen, die wirklich tatsächlich in Einklang sind mit einer Welt, die vom Klimawandel betroffen ist. Und man könnte es hier eher so formulieren, dass Konjunkturpakete was Sinnvolles sein können, um eben unsere Infrastruktur, unsere wirtschaftliche Struktur so umzubauen, dass wir eben ein Stück weit näher kommen an dieses, an diese 1,5 Grad kompatible Wirtschaftsordnung.
Ja. Okay, soweit so zu den vier Denkschulen und diesem Hintergrund. Was sind eigentlich Konjunkturpakete bzw. Wachstumspakete? und wenn wir uns jetzt anschauen, zu überlegen, ja, wie ökologisch waren die, die bisher geknüpft wurden, haben wir uns mal hingesetzt und so ein bisschen so Mindmap-mäßig zusammengetragen, was wären denn rein theoretisch eigentlich grüne Maßnahmen, die es geben könnte? Und haben hier, ich glaube, 6, 7 Punkte sind uns eingefallen, die können wir jetzt mal vorstellen.
Ja, also der erste Punkt, das wäre vielleicht so ein bisschen ein grüner Keynesianismus, könnte man das bezeichnen. Und zwar wäre das über Kaufanreize, beispielsweise E-Autos anzuregen oder dass man sich privat Photovoltaikanlagen aufs Dach stellt. Also so über Gutscheine, über andere Maßnahmen versuchen, Konsum anzuregen, der aber irgendwie in irgendeiner Form umweltfreundlich ist, sodass man ein bisschen was Ökologisches tut, aber eben auch durch den Konsum wieder die Wirtschaft anregt.
Genau, das wäre so eine grüne Wachstumsidee eigentlich.
Absolut.
Dann war so eine zweite Idee, Rettungspakete für Unternehmen mit grünen Auflagen zu versehen. Das habt ihr, Hannes und Caro, in der letzten Folge schon angesprochen. Also, dass Unternehmen, die vom Staat gerettet werden, sollen eine ökologische Transformationsstrategie vorlegen. Prominent, Deutschland hat die Lufthansa gerettet, aber verlangt im Gegenzug kaum ökologische Auflagen. Und das wäre halt zum Beispiel eine Idee zu sagen, wenn der Staat eingreift und wenn der Staat große Unternehmen rettet, dann muss das mit grünen Auflagen verbunden sein. Also da so die Richtung, die Krise an der Stelle halt wirklich als Chance zu nutzen, um in einem Wandel von auch Unternehmensstrukturen beizutragen in Richtung einer ökologischeren Wirtschaft.
Ja, das könnte man vielleicht, wenn wir es mal einer pragmatischen Postwachstumsschule zurechnen, weil es ist schon irgendwie Konjunkturmaßnahmen, aber eben versehen, wie gesagt, mit diesem Umbau von Wirtschaft, so wie wir ihn eben im Angesicht des Klimawandels brauchen. Ja, weitere Maßnahmen wären Investitionen in Natur oder naturbasierte Lösungen. Es könnte eben in Wald sein oder in Stadtbegrünung, Aufforstung und so weiter. Und vielleicht damit verbunden sind sowas wie Darlehen und Zuschüsse eben für grüne Investitionen, auch gerade für Forschung. Da ist ja der Bereich grüner Wasserstoff gerade sehr im Kommen oder in der Debatte oder auch verschiedene Speichertechnologien. Also hier Forschung anzuregen, es wird auch immer genannt oder wird als potente Maßnahme beschrieben, was grüne Konjunkturpakete angeht.
Genau, und insgesamt und damit verbunden könnte es natürlich auch eine stärkere Umweltregulierung geben, also Klimaziele stärken, höhere CO2-Preise ankündigen und halt insgesamt langfristige Investitionen anstreben, die zu all diesen Wenden führen, die wir benötigen, also Energiewende, Verkehrswende, Agrarwende, all diese Wenden, die für eine klimagerechte Zukunft notwendig sind.
Ja, das waren ein paar spannende Maßnahmen. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, ist die Welt denen bisher nachgekommen, als sie in dieser Krise Konjunkturpakete geschnürt hat?
Das ist ein bisschen witzig. Wir setzen uns so hin, sagen, ja, wir haben hier so 7 Ideen, wie die Welt besser aussehen könnte. Und jetzt habt ihr das gemacht oder habt ihr es nicht gemacht?
Ja, kleine Überprüfung, ob die Hausaufgaben erledigt wurden. Nein. Also wir hatten aber ja schon diesen Ausgangspunkt, Corona ist ein Möglichkeitsfenster. So wurde es auch schon von Anfang an ein bisschen geframed. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, alle Regierungen wissen Bescheid, dass Klimawandel kommt, dass die Uhr da tickt. So dass es schon jetzt eigentlich die Gelegenheit war, Konjunkturmaßnahmen grün auszugestalten. Und ja, da sind die Maßnahmen, die wir jetzt hier diskutiert haben, eigentlich eine gute Grundlage.
Und wir sind auch nicht die Einzigen, die sich dazu Gedanken gemacht haben, muss man natürlich sagen. Genau, es wurde jetzt im Februar ein Bericht vorgestellt von der Initiative Finance for Biodiversity. Und die haben Konjunkturpakete genauer unter die Lupe genommen. Und vor allem die Konjunkturpakete, die jetzt in der Corona-Krise in den G20-Ländern beschlossen wurden, analysiert und untersucht, wie ökologisch nachhaltig die sind. Und die Grünheit, the Greenness dieser Maßnahmen wurde dann sogar quantifiziert mit einem Index. Und wenn dieser Index im Minusbereich ist, dann heißt es, dass dieses Konjunkturpaket sogar ökologischen Schaden angerichtet hat. Aber der Index kann theoretisch auch bis plus 100 gehen, wenn das Land aktiv auf grüne Maßnahmen gesetzt hat. Und genau, so ein Index ist natürlich irgendwie immer recht problematisch, weil da lauter Sachen einfließen, wo wir jetzt auch die Berechnung überhaupt nicht genau nachvollziehen können. Also wir wissen nicht genau, wie jetzt diese Minus- und Pluszahlen zustande kommen. Aber es ist natürlich trotzdem ein ganz guter Anhaltspunkt, um einmal zu sehen, okay, die Initiative Finance for Biodiversity hat die Konjunkturpakete entsprechend bewertet.
Ja, was steht drin? Leider ist das Urteil nicht besonders positiv, was den ökologischen Stand der bisherigen Konjunkturpakete angeht. Der Bericht findet, dass in 16 der 20 G20-Länder, die dort untersucht wurden, der Index im negativen Bereich rangiert, sprich, dass es eigentlich eher mehr Schaden für die Ökologie angerichtet hat als Nutzen. Konkret bedeutet das, dass bei den untersuchten Konjunkturmaßnahmen ja, ein höherer Teil der Förderung, die in irgendeiner Form klimarelevant ist, eben nicht in grüne Sektoren geht, sondern eben fossile oder andere Strukturen stützt, die ja, klimatechnisch eher problematisch sind. Und dazu wollten wir euch vielleicht auch ein paar konkrete Beispiele geben.
Es geht in dem Bericht um die G20-Länder, deswegen gehen wir gleich konkreter auf drei G20-Länder ein: China, Deutschland, USA. Aber wichtig dabei im Hinterkopf zu behalten, ist natürlich immer, dass nicht nur Konjunkturpakete in G20-Ländern geknüpft wurden und nicht nur G20-Länder darauf achten, ökologisch oder nicht darauf achten, ökologisch zu sein, sondern dass es auch in ganz vielen Ländern des globalen Südens Corona-Konjunkturpakete gab. Und als Beispiel vielleicht ganz kurz, Costa Rica zum Beispiel hat auch im Mai 2020 ein Konjunkturpaket verabschiedet, in dem es ganz ähnliche Maßnahmen Unternehmen unterstützt, einfache Kredite aufzunehmen, mit staatlichen Investitionen Infrastruktur unterstützt hat und so weiter. Und Costa Rica gilt als eines der Länder mit dem geringsten ökologischen Fußabdruck, verbunden mit dem gleichzeitig höchsten Lebensstandard. Das gibt da diesen Sustainable Development Index. Wie gesagt, in der Studie, auf die wir uns hier beziehen, kommt jetzt Costa Rica gar nicht weiter vor, aber wir fanden es einfach nochmal wichtig, in der Debatte im Hinterkopf zu haben, dass es halt vor allem viele Länder des globalen Südens sind, die einen sehr kleinen ökologischen Fußabdruck haben und trotzdem einen recht hohen Lebensstandard haben und dass sich da halt die Industrieländer auch einiges von abschneiden können. Das so als nochmal Hintergrund-Reminder sozusagen.
Ja, auf jeden Fall sehr wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, weil die Berichterstattung geht eben leider über eher die größeren Volkswirtschaften und dazu findet man natürlich auch schneller Material. Genau, kommen wir nämlich zu China, einem der wichtigsten Länder, was natürlich die gesamte Volkswirtschaft auf der Welt angeht. Das hat auch gleich im Mai 2020 ja, vorgelegt mit einem sehr umfangreichen Konjunkturprogramm von ungefähr 500 Milliarden Euro. Allerdings rangiert China in diesem Index, den wir vorgestellt haben, so bei etwa minus 50. Sprich, die bisherigen Maßnahmen sind auch massiv umweltschädigend. Das liegt daran, dass China unter anderem Regulierungen gelockert hat, im Umweltbereich Berichtspflichten ausgesetzt hat und dass es auch eben neue Kohlekraftwerke geplant hat. So ein bisschen ist die Vermutung, diese Kraftwerke wurden jetzt weniger für Elektrizität gebaut, anstatt und eher um Arbeitsplätze kurzfristig zu generieren. Aber so oder so, viele Maßnahmen da drin sind einfach bisher massiv umweltschädlich. Erfreulichere Nachrichten kamen erst in den letzten Monaten nach diesem Bericht. Dort wurden auch ökologisch positive Ziele verabschiedet. Beispielsweise hat China seine Emissionsziele nochmal verschärft, sein Schienennetz gestärkt und auch erneuerbare Energien stärker ausgebaut.
Und wenn man sich anschaut, Deutschland im Vergleich oder auch nicht Vergleich für sich stehend, hat tatsächlich einen Index von plus 15. Deutschland steht ja immer so da oder präsentiert sich selber als das super nachhaltige Land, was super auf alle Ökosachen achtet. Aber wenn man bedenkt, dass dieser Index theoretisch bis 100 gehen kann, ist Deutschland halt auch nur bei 15. Aber trotzdem, das Konjunkturpaket klebt sich dieses Etikett auf, dass es ökologisch sei. Und selbst Greenpeace hat es auf blassgrün, als blassgrün bezeichnet. Was man aber vielleicht auch ein bisschen vor dem Hintergrund der vergangenen Konjunkturpakete sehen kann. Und da waren schon alle froh, dass es keine Abwrackprämie gibt oder keine Förderung für Benziner. Also die plus 15 erklären sich vor allem daran, dass es Investitionen in E-Autos und die dazugehörige Infrastruktur gefördert wurde. Die Ladesäulenpflicht für E-Autos an Tankstellen, E-Lieferwagen und Busse sollen stärker gefördert werden. Wirklich viel ist das alles nicht und die Chance für eine echte grüne Transformation wurde da jetzt noch nicht in dem Ausmaß genutzt, wie man sich das vorstellen kann. Also wir haben auch schon gesagt, die Lufthansa ist ohne irgendwelche beschäftigungspolitischen oder ökologischen Bedingungen daran zu knüpfen, gerettet worden. Ja, es geht halt insgesamt auch mit der Absenkung der Mehrwertsteuer um eine Ankurbelung des Konsums insgesamt. Unabhängig davon, wie grün jetzt das ist, was da gekauft wird oder nicht. Wo man dazu sagen muss, die Rettung der Lufthansa, das ist natürlich nicht Teil des Indexes, sondern in dem geht es um die Konjunkturpakete.
Aber ich denke, wir können zusammenfassen, es ist vielleicht nicht alles schlecht, was im deutschen Konjunkturpaket gesteckt hat, aber es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen aus einer ökologischen
Genau.
Sicht. Ja, kommen wir zu den USA als letztes Land, das wir euch präsentieren wollen. Hier ist nämlich die Lage sehr dynamisch und spannend. Also zuerst mal hatte die USA unter Trump noch einen Indexscore von minus 53, sprich massiv ökologisch schädlichen Klimaauswirkungen seiner Konjunkturpakete. Und das war ja auch offensichtlich nicht gerade eine Priorität dieser Administration. Allein die ersten Gesetze und Richtlinien, die Präsident Biden ganz zu Beginn seiner Amtszeit eingeführt hat, durch die hat sich schon der Index signifikant verbessert auf minus 17, also hat schon mal ein paar dieser schlimmsten ökologischen Folgen abgedämpft. Jetzt ist es so, die USA hat bereits ein erstes Konjunkturpaket verabschiedet, im Volumen von 2 Billionen Dollar ungefähr. Und das stärkt vor allem den Gesundheitssektor, aber eben auch Haushalte direkt. Es werden direkte Schecks geschickt an viele Menschen. Es hat also sowohl einen gesundheitspolitischen als auch einen sozialpolitischen Fokus. Ums Klima ging es da erstmal nicht so sehr. Und das sieht man auch in dem Index ganz gut, nämlich der hat sich nur ganz marginal durch dieses Paket verändert. Wie gesagt, auch offensichtlich, weil Klima war auch kein Fokus davon. Jetzt ist es so, die beiden Regierungen bereitet ein zweites Paket vor, ähnliches Volumen, und hier soll es eben wirklich massiv um Klimaschutz gehen. Also da wird sehr stark in erneuerbare Energien, in Energieeffizienz, in Infrastruktur und so weiter investiert, also auf einer sehr massiven Skala. Und das würde wirklich die USA, ja, man könnte fast sagen, zu einem Vorreiter, zumindest wieder zu einem, zu einer Rückkehr in der Klimadebatte bringen. Und was den Index angeht, wird gesagt, dass wenn dieser beiden Klimaplan so kommt, wie angekündigt, würde es die USA auf Platz 2 in diesem Ranking bringen und den Index auf fast
Platz 60. Das ist so krass, ne? Unter Trump minus 53 und jetzt plus 58. Ja. Also unabhängig davon, wie dieser Index genau berechnet wird, ist es schon ein krasser Wandel von Maßnahmen.
Ja, auf jeden Fall. Also massiv andere Prioritäten. Und es wirft einfach die Frage auf, wir haben es ja eingangs erwähnt, braucht da nicht auch Deutschland jetzt vielleicht noch ein zweites Konjunkturpaket? Und wenn es schon eins macht, warum nicht auch ein nochmal ökologischeres, als es das erste bereits war?
Was denkst du? Braucht es ein neues Konjunkturpaket oder braucht es das nicht? Die Frage wollen wir jetzt so ein bisschen offen diskutieren. Und genau, tatsächlich haben wir uns auch vorher jetzt nicht so detailliert darüber ausgetauscht. Also ich bin sehr gespannt, Hannes, was deine Position dazu ist.
Ja, ich bin auch gespannt, was du dann denkst. Ich denke schon, dass je länger die jetzige Pandemie geht, wird diese Debatte um ein zweites Konjunkturpaket definitiv relevanter. Und wie schon gesagt, ich denke, die USA hat jetzt den ersten Schritt gemacht und Deutschland und die Europäische Union damit wieder unter Zugzwang gesetzt. Und ich denke, ein zweites Konjunkturpaket würde Sinn machen. Und vor allem, wenn es auf zwei Sachen zielt, nämlich zuerst auf sozialpolitische Aspekte. Das würde quasi unserem letzten Podcast Rechnung tragen, wo wir beschrieben haben, wie Corona die soziale Ungleichheit erhöht hat, ja, wie es viele Sektoren, viele Einkommensgruppen vor sehr starke Probleme gestellt hat. Hier nochmal mit einem Konjunkturpaket korrigierend einzugreifen, diese Haushalte, diese Unternehmen, die davon betroffen waren, nochmal zu stärken. Das fände ich aus sozialpolitischer Sicht einfach sehr, sehr sinnvoll.
Was würdest du vorschlagen, wie man die stärken sollte? Also durch direkte Umzahlungen, durch Konsumchecks, durch Erhöhung von Hartz-IV-Sätzen? Oder was wäre da so deine Idee konkret?
Ja, da gibt es viele Maßnahmen. Also ich finde es zum Beispiel sympathisch zu sagen, dass man Konsumgutscheine zwar macht, aber nicht irgendwie offene, die dann bei Amazon oder so landen, sondern die zum Beispiel direkt gekoppelt sind an regionale Läden, an den Einzelhandel, an die Kultur, an die Gastro vor Ort, dass sie nur dort wirksam sind. Ja, also dass man diese Sektoren, die jetzt ja wirklich massiv eingeschränkt waren während Corona, nochmal ganz gezielt fördert. Und da kommen einfach gute Sachen zusammen. Man hat eine sozialpolitische Dimension, man hat eine zielgerichtete Dimension auf die Sektoren, die eingeschränkt waren. Man kurbelt aber auch die Konjunktur an, also es erfüllt in dem Sinn auch seinen Zweck. Also da ein breites Maßnahmenbündnis, auch sozialpolitisch, denke ich, sind höhere Hartz-IV-Sätze auch sinnvoll. Aber noch weitere Punkte. denke ich, ja, trägt man einfach dieser sozialpolitischen Kosten dieser Pandemie, trägt man damit Rechnung. Aber gleichzeitig sollte es eben auch in den ökologischen Bereich gehen. Da ist, denke ich, auch das US-Klimaprogramm jetzt vielleicht auch so ein bisschen der Standard oder gibt das Tempo vor. Denn da hat Deutschland ja auch massiv Nachholbedarf, auch was Infrastruktur angeht. Also hier nochmal massiv die Chance zu nutzen und rein zu investieren in eine ökologische Transformation, denke ich, ist jetzt die Zeit gekommen. Ja, so dass ich denke, dass das zwei sinnvolle Säulen werden, wenn man nochmal über ein zweites Konjunkturpaket nachdenkt. Ja, aber ich bin natürlich auch sehr gespannt, was du darüber denkst.
Ja, ich meine, im Grunde stimme ich dir natürlich ein Stück weit zu, ich stimme dir zu 100% zu, diese Krise muss sozial gelöst werden und zwar sozial-ökologisch gelöst werden. Aber ich glaube, ich vertrete da tatsächlich noch mal ein bisschen eine wachstumsskeptischere Position als du eventuell. Und in diesem Wörtchen Konjunktur, wir haben es gesagt, steckt ja schon das Wörtchen Wachstum mit drin. Und ich bin einfach extrem skeptisch, dass Wirtschaftswachstum wirklich so ökologisch sein kann, dass es mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar ist. Ich finde da eine Studie ganz spannend von Klaus Hubacek, das ist ein ökologischer Ökonom an der Uni Groningen in den Niederlanden. Die Studie ist von 2017, also jetzt sogar schon ein paar Jahre alt. Und in der schreibt er, dass wenn man nur ein 2-Grad-Ziel erreichen will, also noch nicht mal 1,5, und sich anschaut, okay, die Menge an CO2 haben wir jetzt noch zur Verfügung, dann müssen 66% dieses verfügbaren CO2s an die Global Poor, also an die Ärmsten dieser Welt gehen, um deren Einkommensniveau auf $3 bis $8 pro Tag zu bringen. Das heißt, für den Rest, also für alle restlichen Maßnahmen, global gesehen, und für noch das, was wir irgendwie hier im Norden für uns haben wollen, bleiben noch 34% von dieser Gesamtmenge CO2 sozusagen übrig. Das heißt eigentlich weniger als, sagen wir mal, 30% des gesamten CO2s für Europa, wenn man das jetzt auf 2 Grad gezielt, wenn man jetzt auf 1,5 zielt, dann ja sogar noch weniger. Das heißt, wir haben eigentlich sowieso jetzt schon kaum noch CO2 übrig sozusagen, um das 1,5-Grad-Ziel in einer tatsächlich global gerechten Art und Weise zu verbrauchen. Klar, wenn wir jetzt immer nur alles für Europa rechnen, haben wir noch mehr. Aber wenn man halt in einer global gerechten Art und Weise denkt, dann darf Europa praktisch kaum noch CO2 ausstoßen. Und da muss einfach alles darauf abzielen, diesen CO2-Fußabdruck so schnell wie möglich und so stark wie möglich zu reduzieren. Und halt die komplette Wirtschaft auf Klimaneutralität umzustellen. Und auch, ja, also jedes Elektroauto, jedes neue erneuerbare Energien, jede Solaranlage, jedes Windkraftwerk braucht am Ende halt auch Ressourcen, braucht am Ende auch Energie zur Herstellung, braucht am Ende seltene Erden zur Batterieherstellung und so weiter. Und von daher natürlich würde ich sagen, es braucht so etwas wie ein Transformationspaket, also es braucht Investitionen, die diese notwendige Technologie jetzt noch umstellen, aber es braucht vor allem auch sowas wie Suffizienz und sowas wie Energieeffizienz. Also es braucht einen viel geringeren Verbrauch von Energie, viel geringere Verbrauch von Mobilität. Wir müssen uns viel stärker lokal organisieren für die Sachen, die lokal möglich sind. Und da sehe ich so ein bisschen den Knackpunkt in das, ja, was jetzt ein zukünftiges Transformationspaket sozusagen leisten könnte, tatsächlich die Wirtschaft radikal so umzustellen, dass es nicht mehr, dass überhaupt Konjunktur und Wachstum als solches kein Ziel sind, sondern dass es ein Ziel ist, eine klimaneutrale Infrastruktur zu haben, zum einen aus der ökologischen Perspektive. Und halt natürlich, und das hast du ja auch angesprochen, das Soziale. Und da würde ich tatsächlich noch diesen Fokus auf Umverteilung reinbringen. Also es geht halt eigentlich nicht unbedingt, würde ich sagen, darum, dass immer mehr produziert wird und jetzt eine Konjunktur im Sinne von Wachstum anzukurbeln, sondern eigentlich die Ressourcen, die es schon gibt, das Geld, was es gibt, die Materialien, die es gibt, den Wohnraum, den es gibt und so weiter, im Sinne einer gleicheren Gesellschaft umzuverteilen. Und ich habe vor einem Jahr einen Beitrag für den Deutschlandfunk gemacht über die Geschichte des Wirtschaftswachstums. Da habe ich Philipp Lepenies interviewt, der arbeitet an der FU Berlin. Und der hat ganz gut gesagt, Wachstum ich kriege jetzt das Zitat nicht mehr 100% genau hin, aber sozusagen im übertragenen Sinne hat er gesagt, Wachstum verhindert die Debatten über Ungleichheit, die davor die Jahrzehnte und Jahrhunderte geprägt haben. Weil solange wir über Konjunktur und Wachstum sprechen, müssen wir nicht über Umverteilung erstmal sprechen. Da ist irgendwie so, jeder, ah ja, alle kriegen immer mehr. Genau, also von daher bin ich sozusagen, würde ich stärker Fokus auf Transformationspaket, stärker Infrastruktur und stärker Umverteilung mir wünschen.
Also finde ich, stecken super viele wichtige Punkte drin, die du genannt hast, dass es natürlich nicht jetzt eins zu eins weitergehen kann mit dem Wachstumsimperativ, wie wir ihn bisher haben. Und das, also gestehe auch ich zu, ist eigentlich, finde ich, die Herausforderung für das Biden-Konjunkturprogramm, die jetzt kommt. Das hat jetzt zwar bei mir zumindest sehr positiv geklungen und ich glaube auch sonst viele progressive Ökonomen freuen sich gerade sehr, dass die USA so ein bisschen diese, ja, häufig als neoliberalen Jahre hier Reagan, Government muss klein gehalten werden, dass sie das so ein bisschen hinter sich lassen. Aber ja, es stellt die Frage, kann ich mit einem Konjunkturpaket quasi meine Konjunktur, meine Wirtschaft heiß laufen lassen, aber gleichzeitig in irgendeiner Form ökologisch nachhaltig leben und wirtschaften? Und da könnte die Antwort sein, nee, geht nicht. Also ich kann meine Konjunktur auch mit massivem Stimulus einfach, darf ich nicht so heiß laufen lassen, denn das hat massive CO2-Folgeschäden mit sich. So dass ich da auch sagen würde, es braucht irgendeine Form von Cap. Also sowas muss begleitet werden von CO2-Steuern, also auch mit einem CO2-Grenzsteuerausgleich, wenn möglich. Also so blind die Konjunktur anfeuern, auch wenn es ein bisschen ökologischen Anstrich hat. Also da bin ich voll bei dir, dass das eigentlich nicht mehr geht.
Ja, und es geht auch, finde ich, nicht. Wir haben jetzt immer wieder so betont, auch in unserem Maßnahmenkatalog, dass es halt irgendwie Investitionen in erneuerbare Energien braucht und in halt all diese infrastrukturellen und technologischen Richtungen. Aber es geht eigentlich zusätzlich tatsächlich auch um einen wirklich grundsätzlichen Wandel von dem, was wir unter Erwerbsarbeit eigentlich verstehen und welche Rolle Erwerbsarbeit in unserer Gesellschaft spielt. Also bei all diesen Maßnahmen, erneuerbaren Energieninvestitionen, sagt man ja, wir schaffen ja da auch dann wieder Arbeitsplätze und wir erhalten Arbeitsplätze. Aber eigentlich muss unsere Debatte wegkommen und dahingehend zu fragen, wie können wir ein gutes Leben für alle haben, ohne dass das an den Arbeitsplatz gekoppelt ist. Also da gibt es ja 1000 Ideen, die wir vielleicht in irgendwelchen Folgen nochmal genauer diskutieren können und die alle ihre Pros und Kontras haben, aber sei es sowas wie Arbeitszeitverkürzung, sei es sowas wie ein Grundeinkommen, sei es sowas wie eine Jobgarantie. Also alles Ideen, die in die Richtung gehen zu sagen, hey, wenn wir weniger konsumieren wollen, wenn wir weniger produzieren wollen, dann muss unsere soziale Sicherung und unser sozialer Zusammenhalt, dann darf der nicht von Arbeitsplätzen abhängig sein.
Ja, super wichtig. Denke ich auch, dass das vielleicht, dass da auch jetzt Corona so ein guter Moment war, um zu sehen, erstmal, es kann unvorhergesehene Krisen kommen und die können Menschen vor Existenzängste stürzen oder in Arbeitslosigkeit bringen, sodass das vielleicht nochmal so ein Hallo-Wach-Moment war für viele, um nochmal den Faktor Arbeit so zu hinterfragen und was wir so den ganzen Tag machen, die 8 Stunden lang. Ja. Also da bin ich auch bei dir, dass es diese Hinterfragung, diese Umstrukturierung auf jeden Fall braucht. Und ja, da ist einfach zu hoffen, dass jetzt Corona auch so ein bisschen so ein progressives Möglichkeitsfenster war.
Aber war es nicht wirklich, oder? Also es war ein Möglichkeitsfenster. Und ich hatte das Gefühl, vor einem Jahr kamen genau diese Fragen auf, als plötzlich sozusagen die Arbeit niedergelegt werden musste. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sich heute eine öffentliche Wahrnehmung von der Bedeutung, die Erwerbsarbeit hat, verändert hat, oder? Würdest du das sagen?
Super schwierig. Ich glaube, auch momentan wollen halt alle back to normal irgendwie und ihr altes Leben, auch wenn dieses alte Leben vielleicht auch seine Herausforderungen hatte. Ja, es ist super schwer zu sagen, nur ich glaube, dass es auf jeden Fall bei ein paar Leuten Fragen aufgeworfen hat, die sich sonst vielleicht nicht gestellt hätten und dass das schon ein Ausgangspunkt ist zu sagen, okay, wie wollen wir überhaupt arbeiten, zusammenleben, konsumieren, wie stellen wir uns das vor, was brauchen wir möglich zu sein, dass es zumindest diese Fragen aufgeworfen hat. Ja, aber es ist halt auch die Frage, ist die Gesellschaft schon bereit für Postwachstumsökonomie? Also klar ist es besser, wenn Postwachstum kommt bei Design und nicht bei Destruction.
Das ist halt das Ding. Also deswegen habe ich am Anfang diese Studie von Hubertech sozusagen zitiert. wir haben nicht mehr die Zeit. Also es ist irgendwie so eine, klar müssen alle mitgenommen werden und klar es ist irgendwie eine Frage, es ist halt die Frage, wie kann das Ganze sozial ablaufen? Aber es muss alles gerade verdammt schnell gehen, diese ganzen Wenden, die wir brauchen. Und ja, also ich meine, seit den 70er Jahren wird davon im Grunde geredet. Da ist schon irgendwann die Frage, was heißt denn, wann ist denn die Gesellschaft bereit dazu?
Ja, voll. Man muss ja auch ganz hart sagen, wenn sich jetzt eine Partei hinstellen würde und sagen würde, bei der Bundestagswahl im Herbst stellen wir hier das Postwachstumsprogramm vor, die würde wahrscheinlich nicht in den Bundestag kommen. Und das ist halt auch leider noch die politische Realität in Deutschland, dass diese Debatte leider noch nicht angekommen ist.
Ja und nein, würde ich sagen. Also klar ist halt einfach in unserer ganzen Wahrnehmung ist halt eine soziale Sicherheit mit Arbeitsplätzen verbunden und das Wachstum mit etwas Positivem verbunden. Natürlich, und da würde ich auch 100% zustimmen, natürlich braucht es auch Konsum in allen möglichen Bereichen, die die Grundbedürfnisse erfüllen. Ne? Und jeder soll eine eigene Wohnung haben und jeder soll genug zu essen und Energie haben und Zugang zu Kultur und Zugang zu Pflege und so weiter. Also es geht ja nicht hier um eine Verzichtskultur in dem Sinne, aber es geht halt irgendwie darum, gewisse Werte und Wertschätzungen zu verschieben. Und ich glaube schon, ich meine, gerade für eine Arbeitszeitverkürzung, wie viele, gibt es ja alle möglichen Studien zu, wie viele Arbeitnehmer, Nehmerinnen Freizeit statt höhere Bezahlung wählen, wenn sie die Wahl haben. Also ganz viele Menschen, die ich kenne, wollen lieber auf eine 30-Stunden-Stelle als eine 40-Stunden-Stelle. Also gerade so Modelle, in denen, ja, in denen so eine Wertverschiebung drin ist und die jetzt vielleicht nicht mit so plakativen großen Worten wie Postwachstum kommt, worunter sich dann jeder was anderes vorstellt, sondern sozusagen im Konkreten so eine Wertverschiebung. Ja. Ich glaube schon, dass es dafür eigentlich gesellschaftliche Mehrheiten gibt. Aber das ist ja auch, ich fände es spannend, wenn wir da nochmal ins Detail gehen in der Folge. Unsere Folge war ja jetzt eher die Frage, Konjunkturpakete, wie ökologisch sind die und braucht es ein zweites Konjunkturpaket oder vielleicht ein Transformationspaket?
Ja, ich denke, wir haben viele Aspekte abgedeckt und können wir gerne nochmal konkretisieren in zukünftigen Folgen.
Danke für die schöne Folge.
Ja, danke dir und danke alle fürs Zuhören.
Ja, liebe Grüße nach da draußen und bis ganz bald.
Macht's gut, ciao.